Kapitel 10 Wurzeln.
Das ist Ihr Vater?
Ja. Er verbleicht langsam etwas. Ich habe bestimmt noch schöne Fotos zu Hause, aber das hatte meine Mutter bei sich stehen, als er gestorben ist, habe ich das sozusagen als Teil des Erbes mitgenommen. Ja, der guckt man immer zu, bildhaft. Und manchmal habe ich, ganz am Anfang, habe ich noch mit ihm geredet und gesagt, das hast du dir bestimmt anders vorgestellt.
Ich wollte gerade fragen, wenn er das jetzt mal so bewerten würde in seiner Art, so die...
Das finde ich toll.
Die Zeit seitdem so. Und wäre bestimmt ganz...
Doch, doch. Also ich glaube, ich denke da nicht oft drüber nach, habe das auch die letzten Jahrzehnte nicht gemacht, aber ich denke, ihm wird es gefallen. So rum. Ein Jahr alt, als die Firma gegründet wurde.
1954.
Genau. Mein Vater war von ungefähr 1960 bei der Firma Schweißtechnik Düsseldorf, die nur vorher Schweißwerk Wattenscheid hieß. Das steht hier drin. Also, es gab die Firma Schweißwerk Wattenscheid seit 1954. In diese Firma ist mein Vater ungefähr gegen 1960 eingetreten. Als technischer Zeichner und später Schweißfachingenieur. Das hat er so nebenbei gemacht. Diese Firma Schweißwerk Wattenscheid hatte einen Gesellschafterwechsel und zog dann 1968 nach Düsseldorf. Damit war dort die Verwaltung und sie hieß fortan Schweißtechnik Düsseldorf GmbH und Co. KG. 1984, also 16 Jahre später, hat mein Vater sich eingekauft in das Unternehmen. Mit 61, wie hier steht, nehmen wir mal die Zahlen so, wie sie jetzt hier stehen. Er hatte auch nicht viel Geld bezahlt, wenn überhaupt. Das war eine Bindungsmaßnahme des Gründers. Mein Vater mit ein paar Gesellschaftsanteilen oder Gewinnanspruch auszustatten. 1987 scheiden alle anderen Gesellschafter aus dem Unternehmen aus. Da hat mein Vater dann gekauft. 87. Vorher war er nur Teilhaber mit einem kleinen Anteil.
Die Motivation bestand bei ihm darin, dass er sagte, ich kann auch jetzt nicht mich arbeitslos melden. Ich habe doch sowieso alles gemacht hier. Da kann ich es auch gleich selber weitermachen. Und dann hat der Gründer ihm, meinem Vater, die Firma verkauft. Damals lief das noch anders als heute. Es gab nicht Basel 1, 2, 3 bis 65 oder sonst was. Der ist zu seinem Banker gegangen, hat gesagt, ich habe die Möglichkeit, meine Firma zu übernehmen. Und was kostet aber? Und dann hat er einige 100.000 D-Mark damals noch einen Kredit bekommen, besaß fortan eine Firma und war selbstständig, was nie sein Plan war. Wie übrigens meiner auch nicht. Mein Vater hatte sich niemals Gedanken darüber gemacht, sich selbstständig zu machen. Never. Und er hat sich im Grunde nur selbstständig gemacht, weil er den Job gerne weitermachen wollte. Da hatte er auch Bedeutung. Er war die eierlegende Wollmilchsau für die Firma. Außer ihm hat ja keiner operativ in der Verwaltung gearbeitet. Die anderen waren nur da, die haben aber nichts getan. Die sind nicht zum Kunden gefahren, haben nichts verhandelt, waren nicht bei der Bank und nichts.
Das hatte mein Vater alles selber gemacht, wie ein Selbstständiger. Er war nur nicht selbstständig.
Ja, verstehe ich. Und trotzdem war er ja in der Zeit, im Grunde hätte er ja auch in Rente gehen können.
Das war für ihn nie eine Option, weil er erstens sich noch fit fühlte, weil er das sehr gerne gemacht hat, weil er Wertschätzung bekam, weil er rauskam, wie man so sagt, und weil er natürlich dann auch noch die Perspektive hatte, Geld zu verdienen. Und das ist der Punkt, wo meine Frau auch sagt, ja, da bist du ganz dein Vater. Der war vom Grunde her ein sehr werteorientierter, herzensguter Mensch, der aber lernen musste, sich zu arrangieren und Lösungen zu finden im Sinne des Überlebens. Und mein Vater hat, das werde ich auch nicht vergessen, als er die Firma kaufte, ein richtig schlechtes Geschäft gemacht. Details lasse ich mal weg. Es wurde ihm ein Kaufpreis genannt. Ein sechsstelliger Kaufpreis. Und am Ende stand im Vertrag das Doppelte. Weil der eine Sohn des Inhabers und Gründers war Jurist, der andere war Arzt, aber Geschäftsführer, nur tauchte nie auf. Also alle drei haben Geld verdient. Der Gründer und die beiden Söhne. Und die haben ihm dann Gesellschafter, Darlehensanteile, alles noch, also im Grunde alles kapitalisiert und in den Kaufpreis gerechnet. Und das habe ich dann meinem Vater mal erläutert, so rechnen konnte ich dann schon. Und habe gesagt, Vater, du zahlst nicht 300.000, du zahlst 600.000 für die Firma. Und das sind nur ein paar Leute. Und dann hat mein Vater zwei Dinge gemacht. Er hat gesagt, ja, aber wenn die alle raus sind, dann habe ich schon drei Geschäftsführerposten weniger, dann sieht das schon mal ganz anders wirtschaftlich aus. Weil bei so einer Firma mit ein paar zehn Leuten oder ein Dutzend Leuten, drei Geschäftsführer und ich arbeite, ich bin nicht mal dabei berücksichtigt, er war nicht Geschäftsführer, er war nur Betriebsleiter. Dann bleibt doch da Geld übrig. Und dann sagte er, das war klassisch für meinen Vater, man muss ja auch nicht hinter jedem Busch einen Verräter wittern. Dann hat er den Vertrag unterschrieben und hat selber gestaunt, dass er nicht 300.000, sondern 600.000 Mark bezahlt hat, mit Mitte 60. Ohne großes Vermögen, außer dem Häuschen, was er hatte. Ja, dann war das eben so. Dann hat er gesagt, ja, dann muss ich jetzt ein Problem lösen. Also kümmere ich mich mal um die Kunden, dass die mir mal 50 Pfennig mehr bezahlen pro Stunde oder vielleicht noch einen Teil Aufträge geben. Das ist wahrscheinlich so ein Stück Erbgut der unbekannten Art. Der Hintergrund für diese Haltung war, mein Vater ist mit 17 zum Kommiss eingezogen worden, wie meine Mutter immer sagte. Also in Krieg musste er. Er ist 23 geboren, mit 17, 1940 kam er zum Militär und ist dann relativ geradlinig nach Russland gekommen und hat als einer von 6.000, die Stalingrad überlebt haben, dann 10 Jahre später den Rückweg angetreten, also 1950 um den Dreh. War also jahrelang in russischer Kriegsgefangenschaft und dann Stalingrad, das ist eine ganz böse Nummer gewesen. Mein Vater hat auch nie vom Krieg erzählt. Mein Vater hat aber Haltungen und Angewohnheiten gehabt, die darauf zurückzuführen waren. Das habe ich aber alles später erst selber so rausgekriegt. Ich habe mir zum Beispiel Unterlagen schicken lassen. Da gibt es ja den Bund Kriegsgräberfürsorge und Deutsches Rotes Kreuz. Und da können Sie noch einiges sich liefern lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich oft darüber nachgedacht. Der ist ja als junger Mann im Krieg gewesen und wusste genau, ich darf hier nichts falsch machen. Ich muss immer freundlich, verbindlich, bescheiden und sehr vorsichtig sein. Denn ich will was, ich will nämlich überleben. Und sonst nichts. Und was ich jetzt so in einem Satz zusammengefasst habe, das hat er durch sein Leben getragen. Er hat immer geguckt, was wollen die anderen, wie kann ich das befriedigen. Im Zweifel gibt es auch Geld dafür. Hat immer sich fortgebildet, noch einen Job gelernt und dann abends zu Hause gesessen und gearbeitet. Für andere technische Zeichnungen gemacht und ich weiß nicht was. Und war immer so ein Stück zufrieden. Ja, so, er hatte so eine beneidenswerte Grundzufriedenheit. Deshalb war er auch nicht der geborene Kapitalist. Und als er dann vor der Wahl stand, kaufe ich die Firma oder melde ich mich arbeitslos, weil der die zumacht, hat er gesagt, also ich mache sowieso alles. Die Firma hatte ein halbes Dutzend Leute zu einem Zeitpunkt, als er gekauft hat. Ich habe die Kontakte zu den Kunden und die brauchen uns doch. Und ich muss mit den Leuten, die für mich arbeiten, so umgehen, dass die immer für jede Stunde eine Mark übrig halten. Davon kann ich dann leben. Der wusste von jedem die ganze Lebensgeschichte, von jedem, der da arbeitete und hat die meiste Zeit bei den eigenen Leuten verbracht und dann erst die Zeit beim Kunden eingesetzt. Und wenn dann der Druck größer wurde, hier durch die Finanzierung des Unternehmens, dann hat er gesagt, ja, dann muss ich beim Kunden Klinken putzen, damit der mir noch mehr Arbeit gibt und dann passt das wieder. Und diese persönliche Haltung ist zu der Zeit auf viel Zustimmung gestoßen, weil er war erfahren, er war fachkompetent, er war engagiert, er kümmerte sich darum, dass keiner irgendwelche fixen Ideen bezogen auf wilde Streiks oder so ein Zinnober hatte. Und davon hat er mir viel in die Wiege gelegt. Transgenetisches Erbe, irgendwie sowas. Das hat aber mehr Christina herausgefunden, weil sie hat ja viel gehört von meinem Vater durch Verwandte oder so und durch meine Beschreibung und hat mir dann irgendwann gesagt, das hast du alles von dem. Nachdem er 87 sich verschuldet hatte, wurde er 89 krank und ist 91 verstorben. Also er hatte nach der Operation eine Überlebenschance von wenigen Wochen, sagte mir der operierende Arzt. Nach der Operation, er hat aber noch knapp anderthalb Jahre gelebt. Von diesen anderthalb Jahren hat er, ich würde mal sagen, 14, 15 Monate noch in Gänsefüßen gut gelebt. Also er konnte noch arbeiten gehen, wenn auch natürlich begrenzt. Er konnte auch nicht mehr so viel Auto fahren. Und deshalb passierte es regelmäßig, dass mein Vater mal wieder im Krankenhaus war und anrief und sagte so, was machst du morgen Mittag? Boah, ich gesagt, ich habe vormittags Schule. Und warum? Was ist los? Ja, ich muss nach Düsseldorf, da habe ich um 1 Uhr einen Termin beim Steuerberater. Ja, ich sage, kein Problem, ich hole dich ab. Und ich habe immer frei bekommen. Die Schulleiter haben mir mit mehr oder weniger Erläuterung immer gesagt, sie engagieren sich so für die Schule, machen sie das, schicken sie nach Hause. Heute undenkbar, so war das aber damals. Und durch diese Fahrten, wo ich dann ihn begleitet habe, zu den Betriebsstätten oder zum Steuerberater, nicht ins Büro, da nicht, nur zu den Funktionsträgern, die im Umfeld des Unternehmens da waren.
Kunden auch?
Kunden, ja. Wir sind dann essen gegangen mittags. Ich war dabei und habe mir das alles angeguckt. Da habe ich meinen Vater gefahren und in der Zeit habe ich natürlich auch die, wenn man so klischeehaft sagt, die Vater-Sohn-Beziehung sehr vertiefen können, weil mein Vater hat mir nicht viel von seinem Leben erzählt. Aber ich habe viel über ihn gelernt durch Beobachtung und Wahrnehmung. So war das. Und weil ich das auch im Beisein von Kunden erlebte oder im Betrieb, wenn dann der Baustellenleiter, wurden die immer genannt, dann mit am Tisch saß, in der Regel ging man auch mittags essen, hatte ich ein relativ gutes Bild von dem, was da passiert.